Weißt du, aus welchem Grund die meisten Luftballone platzen?
Wegen Hitze.
Aus Platzgründen.
Liebreizen.
Extrem.
Euer ehrlicher Real Talk zu Liebe, Elternsein und Gleichberechtigung mit einer Portion Chaos, viel Herz
und leider immer einem Dad Joke.
Wir sind Sarah
und Steff.
Karma! Das ist fucking Karma!
Ist mir jetzt auch noch nie passiert.
Ja, und das ist dann, was mich ärgert.
Na!
Na!
Ach, Sarah!
Hallo, liebe Sarah. Willkommen zurück in Innsbruck.
Danke. Dir auch willkommen zurück.
Dir auch willkommen zurück. So sagt man das. Wie geht's dir? Hast du schon wieder eingelebt nach unserem langen einwöchigen Urlaub?
Ja, also jein. Was ist das für ein komischer Einstieg?
Hat dich was beschäftigt?
Na, ich möchte, dass du halt gern anfängst. Was hat die beschäftigt? Weil ich glaube, das führt uns ja, darauf wolltest du ja hinaus, oder?
Na, warum? Okay, ich fange gern an.
Oder? Es geht darum, in Urlaub.
Mich hat beschäftigt, es betrifft nicht nur den Urlaub, aber dass ich Großteil meines Lebens mit sehr viel Frauen verbracht habe. Also jetzt
so.
nicht verschiedene Beziehungen, das klingt jetzt blöd. Ich bin aufgewachsen mit ganz vielen Frauen, ich habe 2 Schwestern und eine Mama. Der Papa war viel unterwegs, also ich habe auch mit dem Papa viel gemacht, aber ich war, glaube ich, sehr geprägt.
Ja, aber wie krass wird das? Ich muss kurz schauen gehen. Entschuldigt, in Innsbruck ist gerade voll das Unwetter aufgezogen und irgendwie macht das was mit mir. Ich habe die gerade voll unterbrochen.
Sarah ist gerade aufgestanden und musste unbedingt das Unwetter sehen. Ja, ist ja cool. Ich mag Gewitter gerne.
Was ist nicht cool? Ich finde es voll beängstigend.
Ach so. Nein, ich find's,
ja, das war ja im Urlaub so. Aber jetzt habe ich wirklich gehört, wie es aufs Dach schäbert. Ich habe jetzt kurz raussprinten müssen, um zu schauen, was passiert.
Und ist alles noch in Ordnung?
Ist voll das Unwetter. Ich glaube, das sogar hagelt gerade. Also Entschuldigung, du warst da, wo du erzählt hast, dass du dein Leben lang mit sehr vielen Frauen verbracht hast und wolltest es gerade korrigieren.
Mir ist es in dem Urlaub wieder aufgefallen, dass ich eigentlich eben meine ganze Aufwachsphase mit vielen Frauen verbracht habe, weil ich halt da 2 Schwestern habe. Mhm. Und jetzt auch den Urlaub zum Beispiel war ich der einzige Mann. Ich habe 2 Töchter, eine Frau und das war nur deine Mama und deine Schwester dabei. Dann ist mir eigentlich nur so im Laufe der Woche mal so bewusst geworden. Ob mich das irgendwie auch geprägt hat, macht mir das...
Nein!
Hat das einen positiven Einfluss? Ich glaube ja, deshalb bin ich ja ein Frauenversteher, gell Sarah?
Muss selber lachen.
Scherz, muss ich selber lachen. Na, ist mir nur aufgefallen, hat mich beschäftigt. Was ist dein Take dazu?
Ja, ich habe gar keine Meinung dazu, aber mir ist es auch aufgefallen. Und ich fand es aber cool, dass du es gemacht hast, weil es war ja jetzt ja... Im Urlaub auch schon mal kurz Thema, ich weiß nicht, ob jeder da so Bock drauf hat, jetzt eben, wie gesagt, dann mit meiner Family, die einfach sehr frauenlastig ist. Mhm. Ich habe zwar ja auch einen kleinen Bruder, aber es ist schon sehr weiblich geprägt, unsere Family, oder? Mein Stiefpapa ist vor ein paar Jahren schon verstorben und...
Ja, ja, es war ja jetzt keiner dabei, männlich,
genau.
Außer ich.
Und irgendwie fand ich es cool, dass du es gemacht hast mit uns und irgendwie...
Ich muss sagen, ich habe auch gar nicht drüber nachgedacht oder so, dass ich, jetzt bin ich der einzige Mann, soll ich da schon mitfahren?
Ja, aber ich glaube manchmal, ich weiß nicht, ob jeder so Bock drauf hat, eben dann nur mit meiner Mama mit dabei und mit meiner Schwester, aber ich habe es jetzt als sehr schön und harmonisch eigentlich empfunden, bis auf die paar Diskussionen, die wir gehabt haben.
Ja.
Darüber reden wir jetzt ja nicht.
Wolltest du jetzt gerade unterschwellig ganz nett sagen, dass ich tolerant bin?
Ja, na, das ist jetzt auch voll der falsche Ausdruck, aber ich glaube schon, dass manche Männer vielleicht dann sagen würden, boah, habe ich jetzt irgendwie nicht so Lust drauf, dann wenn dann vielleicht, dass man halt als Familie wegfahrt. Ich meine, da ist ja auch schon lustig, dass du Papa von 2 Töchtern bist. Also es zieht sich das irgendwie schon so durch dein Leben, so ein bisschen.
Ja, ich glaube auch, das ist so ein bisschen meine Aufgabe.
Ja, aber ich darüber auch noch nie so richtig nachgedacht.
Ja, nee, was mir das ist nur in dem Urlaub aufgefallen.
Ja, vielleicht denkst du mal drüber nach, was das Leben dir lernen will
was
dadurch.
Was das Universum mir mit den ganzen Frauen, die es in mein Leben schwemmt, mir sagen will.
Schwemmt ist auch ein netter Ausdruck, vor allen Dingen.
Nett gesagt.
Schwemmt, ja.
Also nett gemeint. Wie das Meer reinschwappt, schwemmt.
Aber fandest du es anstrengend oder warst
nein,
du genervt davon?
Ich hätte mal mein Rennrad mitgenommen, ich habe gar nicht das Bedürfnis gehabt, jetzt mal abzuhauen vor euch. Also
nett.
Eigentlich nicht. Ne? War cool, war nett.
Ja.
War schön.
Waren die auch.
Ja.
Bis auf das eben das Wetter so ein bisschen durchwachsen war.
Und das Wetter.
Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum.
Du hast einfach alle Stunden Wetterradar geschaut.
Ich habe deswegen wirklich 2-3 Nächte voll schlecht geschlafen, weil mich das dann so beschäftigt. Und das merke ich aber auch, dass das was ist, seit ich älter wäre. Aber auch jetzt, am liebsten würde ich jetzt am Fenster stehen und das Unwetter beobachten und schauen.
Ja, ich liebe das aber auch, aber erst wenn es da ist.
Ich liebe es nicht, sondern mir macht das irgendwie, mich stresst das.
Okay.
Und genauso halt beim Campen muss man schon sagen, also unser Ottobus ist ja nicht dafür, also der ist perfekt, wenn einfach das Wetter gut ist und jetzt hagelt es wirklich, mein Herz. Und Donner.
Ja, aber
wenn das Wetter gut
campen
ist.
Campen ist generell natürlich schöner, wenn das Wetter gut
genau.
ist, oder?
Und wenn es halt voll schüttet oder ja. Unwetter, und es war ja an diesem, was war das, der zweite Tag oder so, wo wir ankommen sind, war halt wirklich so Unwetterwarnung. Am Campingplatz haben sie schon irgendwie so gesagt, hey, bitte packt eure Markisen wieder ein, verräumt alles, so ein bisschen was wegfliegen kann. Und wir haben halt da in Cavallino, wo wir waren, ich meine, ich müsste das Video fast mal posten, aber wo wir
damals.
Noch... Ja, vor 3-4 Jahren, oder? Vier Jahre ist das, glaube ich, her, im August. Ich weiß nicht, meine Schwester und ihr damaliger Freund, die sind noch irgendwie Stand-Up-Paddeln gewesen. Und dann haben wir schon gehört, es zieht ein Gewitter auf und du liebst es ja im Gewitter schwimmen zu gehen ins Meer.
Ja.
Also für mich schon mal absurd. Und dann sind wir halt, die waren irgendwie noch am Meer draußen und irgendwie, ich glaube, meine Schwester und meine Mama haben dann auf die Babys irgendwie aufgepasst und wir sind dann noch, ja, wir hupfen jetzt nochmal ganz kurz ein. Ich mit dir immer hinten nachgechackelt. Und dann war ja schon so, dass der Bademeister oder halt dieser Rettungsschwimmer schon gepfiffen hat, weil die irgendwie wie abgetrieben sind am Meer und der ihnen schon die ganze Zeit signalisiert hat, sie müssen jetzt schleunigst aus dem Wasser.
Ja, mit den Stand-Up-Paddles.
Mit den Stand-Up-Paddles, weil da kommt voll das Wetter. Und dann ist es ja wirklich so gewesen, dass meine Schwester hat das Board nicht einmal mehr erhalten, weil der Wind
schon
so. Es
sind Liegestühle geflogen, also es war wirklich Sturm.
Ja, also das war fast wie so ein kleiner Tornado oder so.
Was?
Tornado.
A Tornado, ah, der.
Genau. Und auf jeden
ist
Fall.
Ist das der Bruder vom Typhoon?
Hoho. Ich sag immer Tornado, ist mir egal, was du denkst.
Ja. Ja,
auf jeden Fall ist meine Schwester dann ist einfach weggelaufen und wir haben uns hinter diesem Rettungsschwimmerturm dann verschanzt. Also das war wirklich, ich habe kurz Todesangst gehabt und gedacht, so
und
jetzt
Handy gezückt
wer.
Und gefilmt.
Ja, du hast gefilmt und gelacht dabei. Das ist immer so komisch, du in solchen Situationen. Ja. Uns war es nicht mehr wurscht, dem Ex-Freund von meiner Schwester, der war auch schon richtig komisch. Und ich habe wirklich gedacht, meiner Schwester passiert was, weil die einfach über den Strand gesprintet ist, wo alles Liegestühle geflogen sein.
Ich liebe sowas, ich weiß nicht warum.
Ja, was ist da in deinem Hirn verkehrt?
Für das ist doch so ein Mensch ja eigentlich gemacht ursprünglich, oder?
Was für
Überleben.
So extrem?
Fürs Überleben.
Für so Extremsituationen.
Ja.
Na, weiß ich jetzt auch nicht irgendwie.
Ich finde es einfach cool, weiß nicht warum.
Ja, das schüttet bei dir, glaube ich, so viel Adrenalin aus und es gibt dir dann so einen Kick.
Ja.
Den kriegst du im normalen Leben halt nicht.
Na eben, dafür muss ich nicht jetzt Drogen nehmen oder Alkohol trinken oder so. Naja. So ist es. Ich habe folgende Beobachtungen, aber was hat die beschäftigt?
Na, und ich wollte nur sagen, deswegen hat mir es mit dem Wetter so gestresst und ich fand es aber allgemein, dass ihr euch da so über mich lustig gemacht habt.
Ja, es war ein bisschen witzig. Du hast alle halbe Stunde, glaube ich, sogar
Wetterradar
Wetter geschaut.
Halt gecheckt, wie weit die Front halt nur weg ist. Aber kannst du es nicht
ist
verstehen?
Ja
und dann in der Nacht wache ich auch auf, weil ich denke, es ist zu viel, dann regnet es, dann geht der Wind voll, dann habe ich Angst, dass dieses Hochdach irgendwie zerfetzt wird. Mich stresst es dann voll.
Okay, ja, mich nicht. Wir haben ja alles sturmsicher gemacht. Dann kann man doch ja eigentlich gemütlich schlafen.
Na, ich kann dann beim Campen nicht schlafen.
Aber warum willst du dann so gern campen gehen?
Ich weiß auch nicht. Die Frage habe ich mir tatsächlich in einer der Nächte, wo ich dauernd wach worden bin, auch wieder gestellt.
Du liebst campen, aber du hast irgendwie Angst vor
bei
allem.
Bei gutem Wetter liebe ich campen.
Ja.
Dann ist es auch irgendwie
also
cool.
Es war jetzt ja nicht extrem, es hat einfach mal ein bisschen geregnet mit ein bisschen Wind. Ja.
Ja, das dazu.
Okay, aber was hat die beschäftigt?
Ja, und zwar, ich habe das ja eben auch schon ein paar Mal jetzt erzählt, aber in den letzten Monaten war ja auch voll viel Veränderung bei mir los. Und ich bin jetzt vor ein paar Wochen dann noch, also ich glaube, es war so Mitte Mai, aus meinem Büro mehr oder weniger ausgezogen, beziehungsweise seid ihr in mein Büro gezogen, also du und dein Geschäftspartner.
Wir haben die schon
gefragt. Ja, voll, das passt ja. Aber es war ja halt eben auch so, macht das Büro deiner Filmbase überhaupt nur Sinn? Ich arbeite ja doch jetzt die meiste Zeit eigentlich vom Homeoffice aus und dann, wenn ich da bin, ist halt eigentlich nur die Podcast-Aufnahme. Und deswegen habe ich dann mein Büro wieder aufgegeben und das war echt gar kein leichter Schritt, obwohl es natürlich so wirtschaftlich und so rational betrachtet voll sinnvoll ist, weil es sich einfach nicht lohnt, irgendwie so ein großes Büro weiterhin zu haben, wenn ich da allein bin und auch in der Woche irgendwie kaum da bin. Aber es hat sich für mich auch wieder so ein bisschen angefühlt wie Scheitern. Wie, jetzt habe ich mal, ich weiß nicht, das ist immer, wenn sich was verändert, dann habe ich im ersten Augenblick das Gefühl, wie zu versagen. Obwohl ich die ganzen Entscheidungen ja proaktiv getroffen habe, ist ja nicht so, dass ich rausgeworfen wurde oder gezwungen wurde oder so, sondern ich treffe diese Entscheidungen alle aktuell irgendwie proaktiv und trotzdem fühlt es sich manchmal dann voll an wie Scheitern.
Ja, ich glaube, es fühlt sich so an für die, weil du denkst, also es besteht ja immer die Möglichkeit, wenn man jetzt was verändert, was Fixes aufgibt, unter Anführungszeichen, dass es scheitern kann.
Ja.
Das heißt ja nicht, dass es scheitert, aber du hast halt davor Angst eher, dass es scheitern kann. Deshalb fühlt es sich schon fast an wie Scheitern, oder? Aber es ist ja nur gar nichts, es ist ja nur nichts Negatives passiert, was das betrifft.
Na gar nicht, aber es war so ein schräges Gefühl, dieses Büro jetzt wieder irgendwie leer zu machen, die Sachen, wir haben uns das ja irgendwie auch voll nett eingerichtet gehabt und das jetzt irgendwie, den schönen Spiegel, den habe ich dann gleich immer gedacht, so, da krieg ich jetzt daheim einen besonderen Platz, den nehme ich gleich mit und irgendwie war es aber dann trotzdem wie so ein, ja, ich trauere dann oft so in dem Moment, obwohl ich weiß, dass es voll gut ist, das jetzt gerade loszulassen und trotzdem ist da eine gewisse Form der Trauer und ein negatives Gefühl ist vielleicht ein großes Wort, aber einfach ist es nicht so, dass ich mir dann denke so, ja geil und es fällt mir voll leicht gerade, sondern es ist dann eher so dieses, ja eben ein Gefühl von Trauer eigentlich und Traurigkeit
ja,
da.
Ja, verstehe ich schon. Wir sind ja jetzt auch dreimal schon umgezogen innerhalb von der Filmbase. Immer vor einem größeren in ein kleineres und jetzt in ein noch kleineres Büro. Und manche haben auch gesagt, ja, was ist denn bei euch los? Und eigentlich ist ja für uns, wir wollen eher so die Auslastung von der Filmbase optimieren. Also es ist ja eigentlich ein Aufsteigen, aber was unser Büro betrifft, ist ein Abstieg.
Ja, vielleicht ist es ja das wieder, dass in der Außenwahrnehmung.
Genau, ich glaube auch, das wird jetzt darauf hinaus. Ich glaube eher, hast du Angst, dass die Außenwahrnehmung ist? Schau, jetzt lass sie das,
ja, genau.
Das muss ja alles überhaupt
nicht
laufen.
Jetzt hat sie keine Mitarbeiterinnen mehr
genau,
oder
wir
so.
Ja, auch nicht mehr. Wir haben auch zwei Mitarbeiter gehabt, jetzt nicht mehr. Also eine Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter. Und jetzt sind wir wieder nur zu zweit. Haben aber jetzt viel größere Projekte. Also du ja auch. Also eigentlich ist es, glaube ich, nicht wieder du selber, sondern nur das, was du denkst, was andere
denken. Was andere
denken.
Von mir denken. Das ist ganz interessant.
Hochstapler-Dings.
Ich habe im Urlaub von Eckhart Tolle The Power of Now angefangen zu lesen. Und ich bin jetzt erst so, ich glaube, ich habe jetzt erst ein Drittel oder so gelesen. Aber es gibt, also das Buch ist echt richtig gut. Ich kann es sehr empfehlen. Ich lese es jetzt gerade zwar auf Englisch, das mag ich irgendwie gar nicht so gerne. Ich lese Bücher lieber auf Deutsch, muss ich sagen.
Ich das auch manchmal, da brauche ich einfach länger.
Ja, ich finde auch. Also gerade solche Bücher, wo man viel mitnimmt.
Bücher.
Ja, genau, dann ist es schon anstrengend irgendwie auch zu lesen. Aber er beschreibt es irgendwie so gut, dass wir so oft im Alltag nicht am Steuersitz unserer Gedanken sitzen. Also, dass wir uns eigentlich von unseren Gedanken die ganze Zeit steuern lassen. Und er beschreibt dieses, dass du eigentlich in jedem Moment Abstand schaffen kannst zu deinen Gedanken, weil du bist nicht deine Gedanken, sondern du denkst es halt einfach nur. Und wenn man das mal ausprobiert, ist es so krass mächtig, weil mir das jetzt schon ein paar Mal irgendwie so unterkommen ist und jetzt nochmal zurückzukommen zu meinem Beschäftigt, dass ich das Gefühl eben habe, ich habe jetzt da wie versagt und bin dann ja mit meinem Kopf irgendwie auch die ganze Zeit mit dieser Angst in der Zukunft. Also ich gehe immer, ich lebe eigentlich so viel in der Zukunft, weil ich immer schon Dinge mache aus Angst, was in der Zukunft dann passieren könnte und dann gar nicht im jetzigen Moment
und
bin
die ganze Zeit. Und in der Vergangenheit, weil früher hast du ja das und das gehabt.
Ja, gar nicht so in der Vergangenheit, sondern wirklich immer mit diesem, ich bin mit dem Kopf die ganze Zeit in der Zukunft und immer in dieser Angst, aber wenn es dann nicht mehr klappt und jetzt muss ich mich jetzt schon darauf vorbereiten, dass ich mich dann gut aufstelle für dann und immer so dieses, und jetzt habe ich es mal, habe ich das durch das Buch voll reflektieren können, dass sie dann wirklich gesagt habe, einfach diesen Abstand ist einfach nur Gedanke und was ist im Jetzt? Und er beschreibt es so cool, dass im Jetzt dann eigentlich so eine völlige Stille entsteht. Das eine ist Zukunft, das andere ist Vergangenheit und das Jetzt ist Jetzt. Und wenn du es schaffst, dieses Jetzt so anzunehmen und auch das Vertrauen in die hast, dass du, selbst wenn es irgendwie mal schief geht, du wirst irgendeine Lösung schon finden.
Ja.
Und diesen Abstand zu schaffen und sich klar zu machen, dass das einfach nur meine Gedanken sind und dass ich aber entscheiden kann, ob ich jetzt glaube, dass das die Realität ist oder nicht. Und das hat mir irgendwie, die letzten Tage hat mich das so beschäftigt und mir auch voll nur mal so meinen Blick dafür geöffnet, wie oft ich mich davon eigentlich steuern lasse oder meine Stimmung davon abhängt oder so.
Aber und, obwohl du das jetzt gelesen hast, warum beschäftigst du dich dann doch so viel?
Weil halt in der Früh auch wieder, es ist jetzt besser, aber weil es jetzt schon wieder so etablierter ist. Ich bin jetzt heute in der Früh auch in die Filmbase gekommen und jetzt ist es schon wieder wie normal, dass das jetzt da, ich habe jetzt zwar nur eins an Schreibtisch bei euch stehen, so stiefmütterlich, aber dass das halt jetzt mein Platz ist und jetzt habe ich es schon wieder wie akzeptiert und habe ja das andere ergehen lassen können. Aber in diesem Moment, in diesem Prozess quasi, ist es irgendwie teilweise ultra schmerzhaft.
Na, verstehe, aber ich meine, Sinnveränderungen, ich tue ja auch oft gleich so, als weiß man voll wurscht und nimm es halt so, wie es ist, aber es beschäftigt, glaube ich, jeden so unterbewusst, wenn sie was verändert, oder?
Keine Ahnung, ob das, ich frage mich danach manchmal, ob ich halt einfach zu viel nachdenke oder.
Oft halt, so wie da jetzt eben, nach außen hin schaut es vielleicht aus, als hat man jetzt ja nur ein kleineres Büro, aber eigentlich läuft die Filmweise jetzt einfach wieder besser, weil man halt die großen Büros vermieten und auslasten.
Mhm.
Also wir probieren halt dann eher das zum Segen, was es eigentlich am Papier macht.
Ja.
Und eher uns wurscht sein lassen, dass wir jetzt in einem kleinen Büro sitzen. Ich finde es sogar nett, jetzt sitzen wir zweimal zusammen.
Du sitzt einfach echt, wir sitzen Rücken an Rücken da.
Ja, aber nur einmal die Woche.
Ja, ich wollte gerade sagen, ich sehe ihn nicht wirklich oft, aber
ja,
das war so das. Und aber das Buch kann ich voll empfehlen. Also ich glaube, es wird dir auch taugen. Mhm. The Power of Now von Eckhart Tolle.
Bin ich gern der nächste Leser.
Ja.
Immer bei Beobachtungen vom
Bitte.
Urlaub. Dafür. Ich glaube, 50% für die Leute an dem Strand, wir sind ja immer in Cavallino, das geht ja von Jesolo bis Bibione oder wie die ganzen Orte da heißen. 50% der Leute gehen, glaube ich, immer nur ins Wasser, um zu pinkeln.
Das reicht nicht.
Oder mehr. Es gehen so viele Leute einfach so bis zur Hüfte eine, dann so ein bisschen in die Gegend umschauen und dann gehen sie wieder raus. Die schwimmen gar nicht richtig. Ich glaube, alle brunzen da rein. Glaubst du?
Was soll ich jetzt sagen? Das Wasser war aber auch noch echt frisch. Also ich mir jetzt auch nicht so angesehen, da so viel schwimmen zu gehen. Aber ist es, ich würde jetzt mal, das wäre doch eine lustige Umfrage für diese Folge. Ist es okay, in einem Pool würde
okay
ich nie pieseln.
Nein, ist es okay, ins Meer zu pinkeln?
Aber in so einer
gute Umfrage.
Natürliche Gewässer. Da bieselt jeder rein. Jeder bieselt ins Meer und
also
jeder
du gehörst dazu, oder?
Ja, natürlich. Und, das muss ich auch noch erzählen, darf ich das erzählen? Aber
was?
Ich habe mir dann, während wir mal so beim Pinkeln im Wasser waren, habe ich dir die Frage gestellt, wie du eigentlich pinkelst.
Ja, so wie du.
Na, ich habe mir dann die Frage gestellt, ob Männer unter Wasser dafür jetzt ausbacken oder ob sie durch die Badehose laufen lassen. Und willst du es beantworten?
Ich pack aus.
Ich mach mal so.
Es ist, glaube ich, völlig wurscht, aber es ist leider ein Gefühl, als wäre es sauberer. Aber wahrscheinlich ist es.
Also pinkelst du auch ins Meer?
Ja, ganz selten, es kommt vor. Ja. Ich bin auch Adria-Pinkler.
glaubst du, dass die Quallenplage manchmal davon ausgelöst ist?
Vielleicht.
Von zu viel
oder
Urin im Wasser.
Oder eben nicht, weil man sagt doch, ich weiß nicht mehr, ob das stimmt, auf einen Quallenstreif, wie sagt man, einen Quallenstich ja. Soll man ja draufpinkeln.
Wirklich? Das stimmt, glaube ich, nicht.
Weiß nicht, ob es stimmt. Ich glaube, es ist ein Mythos, aber sagt man doch, wenn man genesselt wird, oder? So heißt es.
Ja. Ich ja. Weiß nicht.
Okay,
ich bin
ja, auf jeden Fall, eine Beobachtung. Ich
bitte mach
eine so
Umfrage
viel.
Dazu. Umfrage. Das würde mich interessieren. Passt. Und kannst du nicht sogar zwei Fragen bei der Umfrage stellen, ob na? Man quasi auspackt oder durch die Hose pinkelt?
Oh Gott. Ja, ich probier's.
Okay.
Probier's das so zu formulieren, dass das die Antwortmöglichkeiten sind.
Und was mir zum zweiten Mal in meinem Leben passiert ist, jetzt in diesem Urlaub wieder, ich bin auf ein Petermännchen getreten. Das war wirklich so, es waren irgendwie Wellen und wir haben uns ein bisschen in die Wellen gehaut, eben mit einer Maus zusammen. Es war ganz flaches Wasser und mit einmal spüre ich schon so, dass was brennen anfängt an der Felse. Und ich habe es dann gleich gespürt, bin gleich aus dem Wasser. Ich habe aber zuerst gedacht, das ist wahrscheinlich eine Qualle gewesen, die mich eben genesselt hat. Mhm. Bin raus und schaue so auf meine Felse und habe schon gemerkt, boah, irgendwie mega unangenehm. Und dann habe ich schon überlegt, irgendwie ist mir das auch wieder bekannt vorgekommen. Und dann habe ich gesehen, dass einfach wirklich ein fetter, durchsichtiger Stachel in meiner Felse steckt. Da bin ich halt so rauf, Kumpel zum Rettungsschwimmer. Der hat natürlich, also ich muss auch sagen, shame on us, weil
ja,
gut, meine Schwester,
sollten eher Italienisch
genau,
kennen
meine
als
Schwester
eher
kann ein paar Brocken Italienisch, aber ich kann halt wirklich auch so ein Cappuccino bestellen und eine Pizza bestellen, geht halt gar nichts. Und er dann gleich so, na, er kann halt kein Englisch und kein Deutsch. Und ich habe dann immer gefragt, Jellyfish? Und er hat nichts verstanden. Und dann seid ihr eher gleich kommen und dann habe ich dir den Stachel gezeigt, dann hat er schon angefangen zu bluten. Mhm. Auf jeden Fall hast du dann eigentlich gleich mit deinen Fingern den Stachel, das ist auch so eine arger Manier.
Ich habe halt dich gefragt, darf ich ihn rausholen, weil es relativ,
er hat
also sicher einen Zentimeter innen gesteckt und dann einen halben Zentimeter noch heraus. Also ich habe ihn ganz schön mit den Fingern hernehmen können und der Länge noch rausziehen.
Ja, aber ich muss lachen, weil das ist wirklich was aus deiner Familie, da wird einfach auch nichts steril oder so, da wird einfach so, Conny, zack.
Ja, der hat ja ein Gift gehabt, haben wir zwar da noch nicht gewusst, aber dann ist doch gut, wenn er schnell weg ist, oder?
Ja, stimmt. Ja. Auf jeden Fall hat dann dieser Rettungsschwimmer, wer mit Pinzette und Desinfektionsmittel kommen und wollte dann...
Ich den schon rausgezogen.
Ja, du hast ihn dann schon rausgezogen und dann haben wir irgendwie so überlegt, was es jetzt gewesen sein könnte und haben dann auch gegoogelt und dann sind wir relativ schnell wieder auf den Fisch gekommen. Mhm. Das ist ein Fisch, der sich in flachen Gewässern, vor allen Dingen im Frühjahr, im Sand vergräbt und wenn man eben drauf tritt, dann hat der einen Stachel an den Kiemen. Und
nein, nicht an den Kiemen, hinten oben in der Mitte.
Achso, ich habe gedacht, da an den Kiemen ist das.
Nein, ich glaube, hinten oben in der Mitte.
Na egal, auf jeden Fall hat er zwei Stachel. Und wenn man drauf tritt, dann sticht der und sondert so ein Gift ab. Und es ist anscheinend der giftigste Fisch Europas.
Ja.
Und ich schwöre, es tut richtig doll weh.
Zum Glück gibt es nichts crazy Giftiges in Europa, dass das der giftigste
aber
ist.
Aber da ist schon gestanden, es kann zu Atembeschwerden kommen, Kreislaufbeschwerden, man kann hohes Fieber kriegen. Und was aber dann hilft, ist den Fuß in sehr heißes Wasser geben, weil diese Proteinstruktur des Giftes wird durchs heiße Wasser zersetzt, also wie bei diesen Bideways und so für Mücken und Insektenstiche. Und das haben wir dann gemacht und es hat Gott sei Dank so nach einer Stunde oder so hat es aufgehört, aber zuerst hat es echt richtig wehgetan, war sofort geschwollen und gerötet und ja, hat mich dann kurz gestresst. Ja. Und ich hatte das schon mal als ich glaube, ich war so 8, 9, 10 Jahre alt, da ist mir das auch schon mal passiert. Aber wirklich die Wahrscheinlichkeit, oder? Ich war dann schon so ein bisschen traumatisiert. Ich wollte dann nicht wirklich so im Meer da auf und ab gehen. Und die Kids waren auch so, eine wollte gar nicht mehr ins Wasser.
Ja,
deswegen.
Dann haben sie eine Qualle gesehen, wollten es auch wieder nicht mehr rein, weil wir haben ja am Vorabend eine 9-minütige
Quallendoku
über Quallen angeschaut. Was
sehr
nicht,
schlau.
Das war.
Ja.
Es gibt, das haben wir das nicht letztes Jahr mal besprochen, es gibt glaube ich eine Quallenart, die könnte jetzt häufiger kommen nach Europa. Die ist sehr, sehr giftig.
Echt?
Ja.
Quallen finde ich ja auch. Ja. Wir fahren ja immer mit dem Stand-Up-Paddle dann raus. Und wenn ich diese Oschis an Quallen sehe, es ist echt so ein glibbriges Gebilde und mit diesen langen Tentakeln. Also meine Tiere sind das auch überhaupt nicht da.
Sind auch schräge Lebewesen.
Und dann liegen die ja an der Adria, liegen die ja dann oft, wenn die so angeschwemmt und liegen dann halt leider tot am Strand. Und wir haben die dann so berührt. Die Kinder fanden es halt auch ultra spannend. Also die waren wirklich schon tot. Und die sind, ich habe immer gedacht, das ist wirklich so ganz eine glibbrige Masse. Aber die haben ja oben, ist das hart dann? Vielleicht ist es nur von der Sonne dann gehärtet?
Ich glaube auch, die sind schon wach. Ja. Normal. Oder im Wasser, sind die doch weich.
Ich habe Gott sei Dank noch nie alle berührt. Naja.
Okay. Ja, zum Glück, dir geht's wieder gut.
Zum Glück.
Petermännchen kommen vor an der Adria und Ostsee und so relativ.
Ostsee, Nordsee, aber ja. Mittelmeer und Atlantikküste anscheinend. Also okay. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, dass ihnen das beim Surfen in Portugal auch passiert ist.
Okay.
Und eben, falls euch das mal passiert, wirklich sofort in sehr heißes Wasser. Das muss natürlich aufpassen, dass man sich den Fuß nicht verbrennt, weil durch das Gift spürt man an der Stelle nichts. Also es ist wirklich so recht großflächig, war dann eigentlich da mein Ferse taub.
Also schon zuerst mit der Hand testen oder so.
Genau, und dann merkt man aber, dass es voll lindert, das heiße Wasser. Und man musste so ca. 60 Minuten drin bleiben.
Dass wir einen Gaskocher mit gehabt haben.
Gott sei Dank.
Ich habe nur Beobachtung.
Bitte.
Ich habe einen Camper gesehen, der hat da wirklich so ein Seil gehabt. Das hat er wie eine Handtasche umgehabt und da war eine Klorolle dran.
Hä? Aber Steff,
das habe ich davor noch nie gesehen.
Das haben voll das schon viele. Gesehen? Ja, das haben wir ja schon sogar mal in einem Sketch nachgespielt bei, weiß nicht, vorbei haben wir nur so funny Sketches gemacht.
Das habe ich irgendwie gelöscht aus meinem Gedächtnis immer wieder.
Wirklich?
Denke, geht er echt so jetzt aufs Eisel mit seiner Klorollenhandtasche.
Dieser Camper-Lifestyle Cozy. Ist sowieso irgendwie, das ist so witzig, das zu beobachten.
Brutal,
irgendwie.
Ja.
Also da könnte man auch, ja, es hat ja mal die Serie Die Camper geben.
Ja, da, und gleich die nächste Beobachtung. Es gibt ein paar Camper, oft sind es so ein bisschen ältere Pärchen, die positionieren sich an die unmöglichsten Plätze, da würde ich mich nie hinstellen.
Am Campingplatz meinst du?
Ja, entweder gegenüber vom Restaurant, wo die ganze Zeit Leute sitzen und essen und lachen und laut sein, oder am Klo. Wer positioniert sich absichtlich
gegenüber.
Beim Klo gegenüber? Ich bin auch beim Essen, wenn die anderen vom Scheißen kommen. Aber das tun, glaube ich, Leute, um zu beobachten. Also es ist echt voll weird. Ich darf mir am liebsten immer den Platz suchen, wo keiner in der Nähe ist. Ja.
Oder ganz Leute, nah am Meer oder
also
so.
Also wirklich, nehmen aus den Eingang oder nehmen den Müll, weil die Leute immer zum Müll gehen. Oder die sind gegenüber vom Müll gehen. Also war voll viel frei. Wer tut sowas?
Ja, aber das sind meistens schon so ältere Pärchen, die, glaube ich, echt den Gesprächsstoff brauchen, beziehungsweise dann immer wen anquatschen. Es gibt ja auch so Pärchen oder so Camper, die dann einfach andere immer in Gespräche verwickeln und du schon Angst hast.
Ja.
Da war ein älterer Mann, der hat mich dann auch beim Abwaschen schon einmal so ein bisschen angequatscht und ich war schon so, boah, wieso kommt mir der so bekannt vor? Am letzten Tag, bevor wir heimgefahren sind, ist dann seine Frau dazu gekommen. Da hat er dann, ich glaube, er hat dann meine Schwester wieder in ein Gespräch verwickelt. Und dann war ich so, Mama, kennst du die noch? Die standen schon mal gegenüber von uns und du bist ja auch so ein potenzielles Opfer.
Ja, brutal.
Da war das nämlich auch so, dass der wirklich, der ist fast bei uns dann mit uns am Tisch gesetzt. Der ist nicht mehr weggegangen, der wollte dann unseren Bus anschauen und hat uns wirklich die ganze Zeit alles kommentiert, mit uns geredet, was zu den Kindern gesagt.
Mhm.
Und es ist halt dann irgendwann so, ja, eh nett, aber auch irgendwie nervig, wenn Menschen einfach nicht die Grenze kennen und dann einfach immer wieder dastehen und quatschen. Du willst ja auch deine Ruhe irgendwie haben.
Es war ja jetzt auch wieder einer, der mir beim Reifenwechsel vom Radl geholfen hat, obwohl ich nicht gefragt habe, ob er mir helfen kann.
Aber er hat ein paar gute Tipps für euch gehabt. Aber der hat ja am ersten Tag auch schon meiner Mama beim, ist ja was für meine Mama. Meine Mama ist dann gekommen, wollte eben ihren Bus da so einparken und dann hat der aus der Ferne schon Tipps gegeben. Sie muss so einschlagen, sie muss so und so. Aber das ist auch ein bisschen, ich hoffe, ich beleidige da niemanden, aber ich darf das als halbe Deutsche auch sagen, das ist auch ein deutsches Phänomen, diese Besserwissenhaftigkeit. Mhm. Wie sagt man denn Besserwisserei? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das was Deutsches. Immer noch mal so sagen, nee, das machen Sie mal so besser.
Und
hier
es
mal.
Ist ja beim Zuschauen immer leichter, als wenn man es selber tut.
Und es ist doch ganz schlimm, wenn du auf so einem Campingplatz gerade ankommst und dann ungefähr 5 Leute dir eh schon zuschauen und dann nur die Tipps geben, wie du jetzt da rund um diesen Baum herumkurven sollst oder einparken sollst.
Wenn sie
so.
Dann nur anfangen, die einzuweisen.
Ja, oder so. Aber Steff, musstest du nicht so lachen, weil irgendwie ist dieser Camping-Lifestyle, ja, was, das hast du ja komplett verteufelt. Also bevor wir zusammen waren. Und jetzt ist es halt so, heuer werden wir halt hauptsächlich so einen Urlaub machen. Aber es ist halt auch gescheit praktisch.
Man braucht nicht viel, man kommt an und der Urlaub fängt an. Es braucht keine Akklimatisierungsphase.
Es ist wirklich so, diese Orte.
Das stimmt schon. Allein wenn man einen Autobus auftut, riecht schon nach Urlaub.
Ja, das, aber dann muss man ja nur einräumen. Aber ich finde, auch wenn der wirklich aufgebaut ist und steht, also wir sind früher halt echt mit dem Wohnwagen von meinem Stiefpapa, der Campingplatz ist noch ein bisschen weiter unten an dem Strand, wir sind dahin. Der hat aufgebaut, das Ding war ausgestattet wie ein Haus, also da war alles, wir haben Küche aufgebaut, wir haben Schränke aufgebaut und dann ist es da 3 Wochen lang gestanden und das war unser Urlaub. Ja. Und ich war einmal so, boah, werde ich nie machen, werde ich fix nicht machen und jetzt denke ich immer so, naja, es macht absolut Sinn mit
voll.
Kindern.
Mit Kind eben, vor allem mit Kindern.
Ja. Also ich habe halt gerade im Training in der Früh erzählt, Bali war richtig cool, aber natürlich, ich muss auch für mich selber sagen, richtig abschalten habe ich erst können, wo wir in Uluwatu in dem Haus waren,
genau.
Wo wir dann nochmal 2 Wochen am Stück am selben Ort waren. Da habe ich dann angefangen zu entspannen. Davor ist so eine Reise eigentlich ja für mich immer irgendwie Stress, weil du schaust immer schon, wo fahren wir als nächstes hin, wie lange sind wir da, wo genau. Ist alles.
Es ist viel Logistik.
Und du bist immer am Akklimatisieren, hast ja aber die Kinder auch noch, die dann auch wieder irgendwie manchmal überreizt sein von den ganzen neuen Eindrücken. Also ich sag immer mehr, so ein Urlaub am selben Campingplatz jedes Jahr macht irgendwie voll Sinn. Und auch so ein Strand wie Cavallino, weil es ist halt einfach ungefährlich für Kinder. Also es hat zwar schon ein, 2 Tage gegeben, wo die Strömung nicht so ohne war.
Man darf sich nicht allein ins Meer schicken mit 5 Jahren.
Aber
es ist nicht wie in Bali. Bali war sehr verantwortungslos für uns, dass wir echt einmal mit ihnen eingegangen sind.
Ja, das war wirklich, das liest man normal in der Zeitung und denkt sich, was sind das für 2 Idioten gewesen.
Die köpfige Familie, war so dumm. Ja.
So, aber wir haben es da überlebt.
Wir haben gelernt.
Ja.
Ich habe nur 2 Beobachtungen.
Bitte.
Eine, wie isst du deine Pizza? Ich habe ein paar andere Leute beobachtet, also Ich sag, wie easy ist. Ich tue es jetzt erst vierteln, achteln und dann ist sie Eckel für Eckel. Und es gibt einfach welche und ich verstehe es nicht. Für mich ist das unartig.
Hast du jemanden aus meiner Familie beobachtet?
Nein, die von einer Seite einfach anfangen einschneiden. Und immer Stück für Stück wegschneiden. Ohne, dass man sie zuerst halbiert und viertelt und so.
Ach so, ja, nein, das finde ich auch komisch.
Das finde ich so schräg. So kann man doch keine Pizza essen, oder?
Keine Ahnung. Ich tue sie immer halbieren.
Oder das ist doch wohl ein Ding, dass man Pizza zuerst mal wie so einen Kuchen aufschneidet und dann Eck für Eck isst. Man kann man kann ja nicht einfach von einer Seite anfangen, so ein kleines Eckerl auszuschneiden und immer weiter in die Mitte. Ja, das geht doch nicht, oder? Sind ein bisschen irgendwo italienischstämmige Menschen, die uns zuhören und sagen, wie man richtig eine Pizza isst.
Ja, das ist interessant. Das wisst ihr nämlich
auch
nicht. Das
würde ich gerne wissen. Also ich hoffe, es ist so, wie es ist. Alles andere kriegt man voll schräg vor.
Ja, das stimmt.
Und ich habe das beim Nachbartisch gesehen.
Wirklich?
Das kann man nicht so essen.
Was dir alles auffällt. Ja. Na, ich finde, es kommt voll auf die Pizza drauf an, weil so eine Pizza mit viel Belag, die ist so, dass ich halbiere immer jede Pizza und wenn ich zum Beispiel nur eine Margherita isst, ohne großartigen Belag, dann mag ich manchmal einfach auch wirklich Stücke essen und dann isse ich sie auch mit der Hand, außer ich habe jetzt ein scharfes Öl, dann mag ich es wieder mit Besteck essen. Und wenn viel Belag oben ist, dann mag ich es auch mit Besteck essen.
Ja, weil es ja die Hälfte runterfällt.
Genau,
sonst,
aber dann habe ich sie halbiert und dann fange ich aber auch stückelweise von meiner halben Pizza rausschneiden an. Okay. Ja, weil manchmal dann schon stückelweise, aber manchmal finde ich es ja geil, dass einfach so mit viel Belag dann... Ja,
mindestens vierteln muss man sie, finde ich.
Ja, vielleicht gibt es ja
achteln.
ItalienerInnen, die uns da zuhören, die da Bezug nehmen können.
Kann mich interessieren. Ich glaube, nur schlimmer als wir das, was ich beobachtet habe, ist nur, wenn man sie zusammenrollt und overbeißt wie ein Brat.
Ja, das ist ja schon fast Beleidigung für einen Pizzakoch, oder?
Und dann nur Ketchup rein.
Da kann man gleich eine Calzone bestellen.
Stimmt.
Was mir da auch noch aufgefallen ist, ich bin ja wirklich so die meiste Zeit zu Hause zumindest irgendwie vegetarisch. Also wir kaufen kaum Fleisch, manchmal was vom Bauernmarkt, aber wirklich so die vegetarischen Pizzen... Ist einfach echt langweilig.
Ma ja.
Du hast auch jeden Tag an. Du hast nicht einmal eine vegetarische gegessen.
Einmal.
Welche?
Die Linda.
Ja, Pizza die war da zu langweilig.
Ich glaube, sie fährt, ja.
Oder?
Ja, das stimmt schon. Ich finde, darf schon ein bisschen was drauf sein im Sinne im Urlaub.
Ja, und es gibt voll wenig richtig geile vegetarische Pizzen.
Naja, du hast ja die Quattro Station, also da ist ja...
Ja, da ist Schinken oben.
Ja, stimmt.
Du isst immer sonst ein Diavolo.
Diavolo oder die eine, die Makika, die war gut.
Ja, das ist jetzt ein Eigenname, aber ich finde auch so vegetarische Pizzen irgendwie, ich finde, da wird noch mehr gehen. Aber wenn dann irgendwie ein Melanzani irgendwie drauf ist, dann, boah, ja, sonst also, ich so gern. Ist irgendwie schon langweilig, finde ich.
Die Vegetarianer sind oft halt so lieblos gemacht, da werden halt ein paar Gemüsesorten aufgeschmissen und in den Ofen. Das ist
danke,
so,
ich finde auch das
man kann es geiler machen.
Ja.
Mit getrockneten Tomaten und geil Pesto, Burrata, irgend sowas Geiles.
Ja, genau.
Das wäre schon möglich. Gibt's
aber in
ja
Italien, ist das Veggie, die Veggie-Pizzen sind da irgendwie
das
voll stiefmütterlich.
Da gibt's bei uns da in Europa.
Genau, weil Italien gehört ja nicht zu Europa, wie wir wissen.
Da gibt's bei uns geilere vegetarische Alternativen, finde ich.
Kommt aber auch drauf an, wohin
so,
man geht.
Ja, so Hipster-Sachen, also ja, Trüffel genau, und so Zeug. Gibt schon geiler. ja finde ich schon.
Ja, das stimmt. Hast du noch eine Beobachtung?
Eine letzte noch. Wir haben gepascht ein paar Mal.
Ja, würfeln.
Würfeln. Also es ist ein bisschen wie das Pokern mit Würfel quasi, oder?
Ja.
Paschen. Aber eigentlich, man würfelt und hat immer drei Würfe und dann hat man da immer eine Liste, wo man
was...
Hat
fünf Würfel, oder?
Man würfelt immer dreimal.
Dreimal mit fünf Würfeln.
Ja, mit fünf Würfeln. Und muss man, daneben hat man eine Liste, also immer pärchenweise und muss abhackeln, wie viel Einser, Zweier, Dreier und so weiter und Full House und Poker, dass man schafft, oder?
Mhm.
Und deine Family betreibt es auch so, als könnte man den Wurf beeinflussen. Mhm. Als wäre man ein guter oder ein schlechter Würfler.
Ja.
Boah, das...
Also du warst nicht so gut,
ich habe einfach mitgespielt, aber ich kann, das erinnert mich, das muss ich jetzt erzählen, wo ich in Pakistan war, das erste Mal mit dem Jan-Erik Euler, saugeiler Fotograf und DP, und der hat es nicht ausgehalten, weil wir haben da so was Ähnliches gespielt wie Mensch, ärgere dich nicht. Und die Einheimischen haben immer so du, als hätten sie voll die Strategie, aber es ist einfach ein fucking Würfel und dann fährst du so viel wie die Augen anzeigen. Es ist einfach ein Zufallsspiel.
Ein Glücksspiel.
Ja, gleich wie das Baschen. Ja, vielleicht kann man ein bisschen beim Schreiben schauen, was streiche. Aber es ist Glück. Es ist nicht einer ein guter Würfler, weil er jetzt vier gleiche Augenzahlen schafft. Oder ein schlechter Würfler, weil er jetzt nicht auf Anheberstraße würfelt. Verstehe nicht. Ich verstehe,
du warst immer ganz schön engagiert mit meiner Mama. Du warst mit meiner Mama im Team.
Man muss ja dann mitspülen.
Und meine Mama hat wirklich wieder andere Identität angenommen. Die war so fanatisch.
Ich bin immer
gerne
was spüren, wo man ein bisschen was kennen muss. Weil da muss man nichts kennen. Es ist nur Glück.
Aber wirklich auch diese Gesellschaftsspiele.
Und mir langweilt das dann so extrem.
Was die langweilt
ja.
Du, die hat es voll getaugt.
Ja, ich spüre da natürlich mit. Ich darf viel lieber warten oder irgendwas, wo man ein bisschen bluffen kann.
Mann,
doch.
Ich weiß nicht, warum ich so
eine
Abneigung gegen diese ganzen Spiele habe. Ich habe dann auch mitgespielt.
Ich
spielen,
ich spiele dann auch das Baschen auch gerne mit.
Ja, aber
es wird schon sehr fad. Es ist einfach gleich würfeln und dann tut man so, aber jetzt würfel ich gut. Und
also ich habe dann extrem
halt
gut gewürfelt.
Und dann haben wir halt einmal eine Versträhne an Glück und würfeln dann ein bisschen bessere Dinge, aber ist ja nicht so, weil sie jetzt gut trainiert haben und besser würfeln. Es war einfach ein fucking Zufall.
Ja.
Ist nicht mein Spiel.
Dafür warst du aber ganz schön fanatisch.
Ist ja das Gesellschaftliche drumherum ist nett. Aber das Spiel an sich, da hat die lieber was geiler spielen, wo man ein bisschen bluffen kann. Weil da kann man nicht mehr bluffen.
Mir ermüdet es dann auch. Und dann muss ich mir da die Regeln merken. Bis zum Schluss habe ich mir nicht gemerkt, was ein Poker war oder was ein 50er oder ein 100er. Dann habe ich gesagt, was ist jetzt nochmal ein 50er? Was
also
muss ich jetzt würfeln?
Mich wundert, dass man das echt tagelang jeden Abend spielen kann. Das hätte ich, glaube ich, nicht.
Doch, ich habe dann schon irgendwie so, beim ersten Mal war ich auch so, dass ich mir die ganze Zeit gedacht habe, boah, ich schaue dazwischen 24 Mal aufs Handy, weil es mir eigentlich so zu fad wird. Und beim zweiten, dritten Mal war ich schon ein bisschen mehr intuit. Dann,
ja,
dann
es ist,
doch,
es ist ja
gecheckt.
Ganz cool dann, man würfelt halt so dahin. Ja. Oder neben ein bisschen was trinken oder Chips essen. Aber das Spiel an sich ist gescheit fad. Und es ist nicht so, wie es eben viele betreiben, als könnte man drauf trainieren, dass man besser wird. Es ist einfach gleich Würfel, die zufällig aus dem Becher rollen.
Voll.
Ja.
Ich habe eine Bezugnahme zur letzten Folge. Und zwar haben wir eine Nachricht bekommen und die Nachricht, ihr habt es gelesen und war dann so, boah, danke für diese Nachricht, weil sie ordnet meine Gefühle, die ich gehabt habe in Bezug auf dieses Geburtstagsthema, dass du quasi an deinem Geburtstag nicht da warst und auch ja immer sagst, boah, dein Geburtstag ist dir ja so egal und Weihnachten ist dir auch egal und dir ist es ja alles immer so egal.
Das darf man nicht in den gleichen Topf schmeißen.
Doch, schmeißen wir jetzt in den gleichen Topf.
Okay.
Und sie hat das voll gut analysiert und ich würde es voll gern vorlesen.
Bitte.
Und dann habe ich nur einen Take dazu. Und zwar schreibt sie, liebe Sarah, zu einem Punkt aus eurer letzten Podcast-Folge würde ich gerne etwas beitragen. Dabei geht es mir nicht um Steff oder eure konkrete Beziehung, sondern um ein allgemeines Muster, an das mich die Geschichte erinnert hat. Ich finde, in deiner Erzählung steckt noch eine andere Ebene, die über die Frage hinausgeht, ob Steff nun Geburtstag feiern will oder nicht. Mich erinnert das an ein Muster. Die Trennung zwischen dem Konsumieren und dem Produzieren von Fürsorge. Viele Männer können sich den Luxus leisten, zu sagen, brauche ich nicht, ist mir nicht wichtig, macht euch keinen Aufwand und gleichzeitig leben sie in einer Welt, die für sie vorbereitet wird. Sie müssen sich nicht aktiv um Beziehungen, Rituale, Traditionen oder Gemeinschaft kümmern, weil andere diese soziale Infrastruktur aufrechterhalten. Die spannende Frage ist für mich deshalb nicht, freut er sich am Ende über die Feier? Natürlich freut er sich. Die meisten Menschen freuen sich darüber, gesehen zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen und Teil eines schönen Moments zu sein. Die eigentliche Frage lautet, wer hat diesen Moment hergestellt? Wer hat daran gedacht? Wer hat geplant? Wer hat organisiert? Wer hat die emotionale Verantwortung übernommen, dass soziale Verbundenheit überhaupt stattfindet? Das ist der Punkt, an dem Care-Arbeit oft unsichtbar wird. Nicht, weil sie nicht geleistet wird, sondern weil sie erst dann auffällt, wenn sie fehlt. Man könnte fast sagen, die Person, die behauptet, ihr sei das alles egal, hat oft den größten Luxus. Denn Gleichgültigkeit ist nur dort möglich, wo andere sich kümmern. Deshalb finde ich die Aussage, dann feiere ich halt nicht, häufig weniger neutral, als sie zunächst klingt. Sie enthält nämlich oft die unausgesprochene Annahme, dass jemand anderes die Verantwortung für soziale Nähe schon übernehmen wird. Und wenn doch etwas organisiert wird, nimmt man die Zuwendung gerne an. Das muss kein bewusster Egoismus sein. Patriarchale Muster funktionieren selten über böse Absichten. Sie funktionieren über Gewöhnung. Darüber, dass manche Menschen lernen, Fürsorge als etwas wahrzunehmen, das einfach da ist, während andere lernen, sie ständig herzustellen. Jedenfalls war das der Gedanke, der mir beim Zuhören durch den Kopf gegangen ist. Danke für euch für den Podcast und die vielen Denkanstöße. Ich höre euch immer wieder sehr gerne zu.
Danke. Möchtest du zuerst deinen Take? Oder soll ich
meinen Take nur dazu sagen?
Oder soll ich zuerst?
Na, und zwar wirklich, diese Nachricht hat dann komplett das wiedergegeben oder in Worte packen können, was ich letzte Folge so gefühlt habe, aber selber irgendwie nicht einordnen habe können oder verstanden habe. Und es ist genau dieser Punkt, dieses dann das mit so einer Gleichgültigkeit irgendwie zu nehmen und bei mir löst es aber so eine Wut aus. Und jetzt war auch noch dieses, dass ich dir ja Konzertkarten geschenkt habe und zwar von einer Band, Wolfmother, die Zufall, wo ich gesehen habe, die sind in Innsbruck und generell ist ja so ein bisschen unser Bequemlichkeitsding geworden über die letzten Jahre. Wir machen uns eigentlich nicht mehr großartig Gedanken, was der andere sich gern wünscht oder worüber er sich freuen würde, sondern wir haben irgendwie das für uns so, ja, Konzerte, das ist ein cooles Erlebnis und ist ein bisschen so unser Ding immer schon gewesen und schenken uns dann halt immer gegenseitig Konzertkarten zu Weihnachten, zum Geburtstag und ich habe das halt auch so irgendwie dann gemacht, weil ich war auch so, boah, ich könnte jetzt so Badeschlappen schenken, wäre mir auch eingefallen, du brauchst jetzt eigentlich so neue Schlappen für den Sommer. Und dann habe ich aber gesehen, na, es gibt das Konzert eben von dieser Band und da war ja auch das eine Lied bei euch im Trailer für Wörthersee und du hast damals immer zu mir gesagt, was, und du kennst die Band nicht und die ist ja so bekannt und so und dann habe ich gedacht, so na, sagt mir überhaupt nichts und kenne ich auch nicht und ja, jetzt sind die in Innsbruck.
Ich habe sie ja schon mal live gesehen.
Ja, jetzt sind die in Innsbruck und habe mir gedacht, mal cool, schenke ich dir dazu halt die Karten im August. Und dann hast du jetzt im Urlaub nur die Audacity gehabt, mir zu sagen, ob ich die überhaupt kenne, weil dein Ding ist ja nicht Rock. Ich wusste nicht mal, dass es eine Rockband ist, aber bitte. Sondern, dass du eher Elektro oder die melancholischen Sachen, so wie Luis Capaldi und sowas magst. Und dann war ich echt kurz so, wow. Also für das, dass du sagst, dir ist dein Geburtstag sowas von egal, die dann noch hinzustellen und dann zu sagen, dass das Geschenk eigentlich auch nicht so doll war, habe ich mir echt gedacht, das löst gleich doppelt so viel Wut bei mir aus, weil man denkt so, da gib doch wenigstens zu, dass es dir sehr wohl wichtig ist und dass du es sehr wohl gern hast, diesen Tag auch zu feiern und nimmst ihn mit so einer Gleichgültigkeit. Und deswegen habe ich mich auch voll über die Nachricht gefreut, weil das war genau das, du lehnst die Sachen so lange ab, weil dir auch der Aufwand drumherum zu anstrengend ist, aber dann natürlich zu feiern oder zu merken, hey, da denken Menschen an mich, das ist natürlich schon was sehr Schönes und wo man sich freut und wo auch Enttäuschung da ist, wenn man merkt, oh hoppla, da nimmt sich eine Person doch gar nicht so viel Zeit oder denkt gar nicht so intensiv an mich. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Bitte.
Also, es sind ja schon mal ganz viele Sachen jetzt vermischt worden.
Natürlich.
Ja, bis hin zur Care-Arbeit, oder? Jetzt klingt so, als würdest du die gesamte Care-Arbeit und Mental Load machen.
Nein. Bring das nicht
auch in der Nachricht.
Sie sagt das, das ist Care-Arbeit bezogen eben auf diese gesellschaftlichen Ereignisse wie Geburtstage, wie Weihnachten, wie so, das ist ja dann auch Care-Arbeit. Da geht es jetzt nicht um Care-Arbeit im Alltag, weil du verstehst es jetzt schon wieder als Angriff, sieh ich schon an deinem Blick, dass du denkst so, ja, also ich leiste also auch Care-Arbeit für unsere
Kinder. Du sagst jetzt schon wieder, was ich denke, und ich darf nicht aussprechen, was mir an einem Geschenk vielleicht, was ich gedacht habe, also soll ich jetzt ehrlich sein oder nicht?
Bitte sei ehrlich, okay. Wir können uns alle kaum erwarten.
Also zu dem Take, dass du mir die Konzertkarten geschenkt hast. Also wir schenken uns die letzten Jahre immer so Konzertkarten. Ich finde das ehrlich gesagt gar nichts Schlechtes, weil da verbringen wir schöne Abende in Konzertvenues, haben zusammen ein Erlebnis zu zweit, was wir sonst eh selten haben. Ich finde das nichts Schlechtes. Du tust es jetzt so an, als war
ich habe nicht gesagt, dass 200 das was Euro Schlechtes
Halskette
ist.
Viel wertvoller, weil du gern mal einen Schmuck bekommen würdest. Nur so dazu. Vielleicht schenke ich dir nächstes Mal wieder einen Schmuck. Weil
was
du
heißt
das,
wieder mal?
Weil du es gesagt hast.
Du hast mir noch nie einen Schmuck geschenkt.
Darf ich ausreden?
Bitte.
Ja. Und zu dem Thema Wolfmother. Es ist voll nett, dass du mal... dass wir zusammen, wenn wir zwar da in Innsbruck auf ein Rock-Konzert gehen. Ich habe die ja schon mal live gesehen früher. Die sind ja geil, die haben ein paar geile Nummern.
Ich kenne sie nicht.
Aber
ich muss da nicht hingehen. Aber ich gehe mit dir, weil ich gedacht habe, du findest sie cool.
Aber darf ich sagen, ich habe zum Beispiel mir zumindest den Aufwand gemacht, zu verfolgen, in letzter Zeit, was gefällt dir denn voll gut? Und dir gefällt Sombr voll gut. Deshalb habe ich für den, weil er in München ist, im September Konzerttickets gekauft. Und dann habe ich mir gedacht, du hast eigentlich, weißt du gerade nicht, was mir gut gefällt.
Doch.
Na?
Doch, war sie.
Ach schon.
Ja, natürlich war sie, dass dir das gut gefällt, aber es war jetzt ja...
Es war jetzt ja keine Kritik, ich freue mich auf ein Konzert zusammen mit dir.
Bleib bei der Wahrheit,
aber,
es war sehr wohl
aber
Kritik.
Aber darf man das nicht oft, wir sind doch ehrlich in unserer Beziehung, dafür will ich sagen, ich freue mich auf das Rock-Konzert mit dir, aber du weißt, dass ich ja kein Rock-Dude bin, oder?
Ich habe nie gewusst, dass die Band eine Rockband ist, weil ich die Band nicht kenne. Yes. Du hast mir nur von der Band gesagt und fandst die immer so geil. Und dann habe ich gedacht, du findest die Band cool. Die ist in Innsbruck.
Die haben halt auf unseren Trailer perfekt gepasst.
Ja. Das, und deswegen habe ich gedacht, boah, wenn die schon mal, und es ist ja nicht so, dass Weltstars in Innsbruck sein.
Mega, das ist eine geile Band. Die wird das Konzert auch tragen und ihm ja, die werden mich auch freuen.
Ja,
aber warum
ich
darf ich jetzt nicht ehrlich sein? Und
du, darfst
das sagen.
Du darfst da voll gern ehrlich sein, aber
du
kannst jetzt nochmal...
angegriffen, dass ich das gesagt habe?
Nein, ich finde...
Du sagst die Audacity, also die Dreistigkeit, dass ich das jetzt sage. Aber warum darf ich das nicht sagen? Ich hätte gerade... Privat höre ich das nicht.
Ist okay, habe ich jetzt annotiert. Mhm. Ich kann jetzt auch noch ein anderes Beispiel nennen, weil wir so wieder schön im Vergleich sein. Du warst ja dann an deinem Geburtstag in Berlin und hast mich dann noch angerufen... Boah, du bist jetzt schon am Weg zum Zug und du hast für uns voll die tollen Mitbringsel besorgt. Und dann, das ist ja schon angekündigt, also das war ja so, jetzt hast du...
Ich finde es immer nur gerade schlechtes Geschenk.
Und da habe ich mir schon gedacht, ah, okay, ja spannend, was wird er wohl mitbringen? Für die Mädels hast du so einen Taschenspiegel mit Bürste, sie finden es mega cool, sie haben das schon an ihre Kindergartenrucksäcke sich hingehängt. Und ich habe bekommen, was, Trommelwirbel, eine Butterdose. Und ich war dann wirklich kurz so, ich war kurz fassungslos, weil ich war so, ist das jetzt sein fucking Ernst, dass er mit Ankündigung mir eine Butterdose schenkt?
Es war jetzt ja nicht dein Geburtstag, es war einfach ein kleines Mitbringsel und es war voll der schöne Shop und die Butterdose, da habe ich mir Gedanken gemacht, die hat genau die farblichen
Farbplexe. Ja, aber warum für mich eine Butterdose?
Für uns, für den Haushalt.
Die hat genau die Farbkleckse drauf, als wie die zwei neuen Teppiche, die wir in der Wohnung liegen
haben.
Ja,
aber da müssen wir jetzt mal sagen, da sind wir jetzt auch wirklich in dieses Langzeitbeziehungsding irgendwie abgerutscht, wo man dann sich nimmer wirklich Gedanken drüber macht. Und lass mich kurz ausreden. Und das muss ich bei deinem Geburtstagsgeschenk wirklich sagen. Ich war so wütend darüber, dass du deinen Geburtstag halt einfach so runterleerst, nicht da bist, es dir ja völlig egal ist, dass ich keinen Bock gehabt habe, mich weiter um irgendwas zu kümmern. Da war ich so, ja, ich mache dir ein Geschenk, ich schreibe dir eine Karte, aber ich war einfach wütend, weil es dir einfach egal ist. Und dann habe ich ja mit den Kids sogar noch einen Kuchen gebacken für die und du hast dich dann ja sehr wohl drüber gefreut. Aber das ist genau das Ding. Ich wollte mir dann auch gar nicht weiter darüber Gedanken machen, was ich dir jetzt schenke oder worüber du die freist. Und da war es jetzt eigentlich was Ähnliches, dass du dann annimmst, dass ich mich voll frei über eine Butterdose, die du aus Berlin mitbringst und das dann auch noch ankündigst, aber du dir ja am Ende des Tages auch nicht mehr wirklich Gedanken darüber machst, worüber freut sie sich denn wirklich oder was wäre denn mal auch was anderes, worüber, wo man sich gegenseitig...
Also Schmuck oder Unterwäsche?
Also ich habe jetzt echt nur mal so gedacht, also ich würde mich ab und zu schon über, obwohl ich nicht dieser materialistische Typ bin, aber manchmal irgendwie über ein schönes Schmuckstück oder ja, ich weiß nicht, ein Duft oder irgendwie sowas.
Ja, okay.
Ich weiß,
ja,
dass du es voll ablehnst, aber du weißt ja zum Beispiel auch, dass ich mich wahnsinnig über Schnittblumen freue. Ich kaufe mir regelmäßig selber Schnittblumen, ja, weil ich
und
den Anblick mag.
Du kriegst manchmal welche von mir.
Ja, aber zu so Anlässe, auch wie beim Muttertag, es geht dir nicht drüber. Du hast mir zum Muttertag eine Lego-Schnittblumen geschenkt dann. Das ist was, was du cool findest, aber das ist nichts, was worin ich jetzt aufgehe. Und das ist dann der Unterschied, dass man schon wieder anfangen muss, in so einer Langzeitbeziehung darüber nachzudenken, was finde eigentlich mein Partner cool oder was fände ich cool, dass mein Partner cool finden würde.
Ja, also eigentlich mache ich mir aber trotzdem mehr Gedanken über das, was du willst, als wäre du über mich.
Na.
Doch, du kritisierst jetzt ja nur meine Geschenke, obwohl ich da öfter Schnittblumen auch kaufe. Einfach mal so auch. Auf jeden Fall vielen Dank für die Bezugnahme. Ich lasse sie nur mal sacken und vielleicht reflektiere ich doch mal drüber.
Okay. Wir haben ein Thema mitgebracht. Und zwar habe ich einen Post auf Instagram gesehen und der ist bei mir irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Und zwar geht es um Urlaube mit Kindern. Und zwar schreibt sie, sie ist Mama von 5 Kindern und die Kinder sind aber mittlerweile schon zwischen 14 und 24 Jahre alt. Und sie schreibt halt irgendwie so, ich glaube, sie bietet aber irgendein Produkt zum Thema Urlaub an. Soweit bin ich dann immer gegangen.
Ja.
Aber auf jeden Fall halt so, Geld kommt wieder. Du kannst ja immer wieder Geld verdienen, aber die Kindheit deiner Kinder kommt halt nicht zurück. Ich finde, muss ich jetzt gleich vorwegnehmen, ich finde solche Postings auch schwierig manchmal, weil die ja auch so ein FOMO-Gefühl
ja,
irgendwie
genau.
triggern
es ist gleich so ein
und so einen
Trigger.
Stress auslösen.
Die Kindheit ist endlich, du musst das jetzt
genau.
voll ausnutzen.
Und wenn du es nicht schaffst, irgendwie die, weiß ich nicht, die Mega-Urlaube oder was, whatever.
Dann seid ihr schlechte Eltern.
Ja, so ungefähr. Und dann hast du was verpasst und dann wirst du es immer bereuen. Also bei mir lösen die, ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, solche Postings.
Finde ja, also es kann schon ein bisschen toxisch auch sein, also quasi, wenn man das nicht macht, weil teilweise was sehe, gemacht haben, hängt das sehr viel mit Wohlstand und Geld
ja,
zusammen.
Ja, voll. Also sie haben voll große Reisen.
Ja.
Also ich glaube, sie sind Amis und
Kohle,
nach Europa und
genau.
so. Also auf jeden Fall. Aber die Kernmessage fand ich trotzdem interessant.
Ja, schön.
Und zwar sagt sie, wir bekommen halt 12 Sommer gemeinsam. Wobei ich fahre jetzt mit meiner Mama auch nur auf Urlaub. Aber es ist trotzdem ja was anderes. So. Also wir reden jetzt wirklich von diesen Urlauben und von diesem Sommer mit Kindern sozusagen, wo sie unsere Kinder sind und wo wir gemeinsam diese Erlebnisse schaffen und wo ja auch noch ganz viel geprägt wird sozusagen. Und sie erklärt es dann irgendwie so, dass es 5 goldene Sommer zwischen 6 und 10 Jahren gibt, weil Kinder da alt genug sind, um irgendwie die Sachen schon mitmachen zu können. Aber sie seien halt auch noch nicht so alt, dass sie irgendwie keinen Bock mehr haben auf die Sachen, die halt die Eltern cool finden. Und ein bisschen stimmt es voll, das merken wir ja auch gerade so, oder? Dass es jetzt wirklich von Jahr zu Jahr wird es irgendwie leichter
ja,
und
cooler, eigentlich,
cooler
ja.
mit ihnen. Sie erinnern sich auch an die Reisen, die wir gemacht haben schon. Und ja, es wird immer irgendwie noch besonderer, die Dinge mit ihnen dann zu erleben, auch durch ihre Augensachen nun mal irgendwie zu sehen oder mitzufühlen und so.
Ich finde, bis zu der Phase haben wir auch schon jedes Jahr mit ihnen Urlaube gemacht, bevor sie, jetzt sind sie erst 5 und da steht ja quasi die erste Phase, so die 5 goldenen Sommer sind dann 6 bis 10 und das glaube ich auch voll. Wir haben aber jetzt auch schon mit ihnen coole Zeit erlebt, wo sie sich auch erinnern. Teilweise weiß ich nicht, ist es aus Erzählungen oder ist es aus Bildern, die wir dann danach angeschaut haben, oder haben sie sich echt erinnert nur an Sri Lanka von vor 2 Jahren. Aber ich glaube auch, dass jetzt eigentlich so voll die schöne Phase kommt, das 6 bis 10, weil sie echt jetzt alles mitmachen können oder vieles halt. Da freue ich mich jetzt schon auch drauf, muss ich sagen.
Ja, weil wo wir Sri Lanka mit ihnen waren, da muss man schon sagen, da waren sie 3,5 und da war, ich meine, es war eine Fernreise, aber trotzdem war es von unserer Seite ja angepasst. Also ja, viele Dinge haben wir dann doch noch nicht so machen können, wie wir es jetzt alleine gemacht hätten oder mit älteren Kindern, weil sie einfach nur zu klein waren oder manche Sachen dann zu anstrengend waren. Und man hat es schon immer irgendwie auch nochmal so abwiegen müssen, finde ich. Und jetzt ist doch irgendwie so, es wird halt immer unkomplizierter, je älter sie werden. Und das genieße ich. Also wie jetzt in dem Urlaub, ich bin jetzt wirklich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig dazu gekommen, wieder mehr zu lesen dann auch. Und das hat ja davor einfach nicht geklappt, dass man sich mal irgendwie, was in den 20 Minuten irgendwo alleine mit einem Buch hinlegen kann am Strand und wirklich mal kurz in Ruhe was lesen kann.
Ja, oder jetzt nehmen sie die Radeln und fahren stundenlang im Campingplatz umher.
Ja.
Das ist schon, hat es davor nicht gegeben, wo sie klein waren. Ja, dann kommen die 3 Shifting Summers, oder? Das sagt sie zwischen Alter 11 und 13, wo es quasi anfängt so, okay, die haben schon ihre eigene Meinung, die Eltern werden schon ein bisschen peinlich. Immer, das geht dann in Richtung Pubertät halt, oder?
Ja, voll.
Das wird natürlich auch spannend, aber sie fahren halt nur mit, weil sie immer noch müssen Kinder ja sind oder junge Jugendliche.
Ja, da war doch auch Familie bei uns am Campingplatz jetzt und es war voll sympathisch, es waren irgendwie Münchner und die Tochter war halt sicher schon 13, 14.
Genau, und das voll gemerkt.
Boah, die war so anti. Die sah, also sie war voll das hübsche, süße Mädel. Die hat den ganzen Tag eine Flappe gezogen. Mhm. Also wirklich, du hast dir ins Gesicht geschaut und hast auch schlechte Laune gekriegt, weil die einfach so grantig reingeschaut hat. Dann hat sie sich immer wieder so ganz penetrant mit ihrem Handy irgendwie da so auf dem Weg sitzt und halt wirklich so geschmollt. Irgendwann habe ich immer gehört, dass der Papa mit ihr voll geschumpfen hat. Und so, mir reicht's jetzt? Ich kann es nicht mehr wörtlich wiedergeben. Aber er war wirklich ein cooler Typ und hat das auch cool gemacht mit ihnen. Aber da hat man gemerkt, so, dem ist einfach der Geduldsfaden irgendwie auch so geplatzt. Und ich habe es irgendwie echt ein bisschen verstanden, weil ich gedacht habe so, boah, ich hätte auch keinen Bock. Wirklich, du bist da im Urlaub. Und sie hat wirklich in jeder Minute hat sie gezeigt, dass sie keinen Bock hat, dabei zu sein. Genau. Nur am Abend, hast du das noch einmal beobachtet, da war noch ein Bub dabei, der muss ein bisschen jünger gewesen sein als sie. Und mit dem ist sie dann gemeinsam immer losgezogen und halt ausgegangen. Und da war plötzlich, was sie hergerichtet, gute Laune, hat voll den Smile drauf gehabt. Und dann sind die halt jeden Abend irgendwie losgetingelt Richtung Strand und irgendwelche anderen Campingplätze und Bars und so. Und dann haben wir nur gedacht so, oh Mann, hey, das ist ja voll lustig.
Ich glaube fast, die war schon in der nächsten Phase eigentlich, oder? In die 3 Fleeting Summers, so 14 bis 16, wo eigentlich du als Family so ein bisschen mit den Freundschaften schon konkurrierst. Mhm. Weil quasi vielleicht bist dann du als Eltern gar nicht mehr die engsten Bezugspersonen, sondern vielleicht schon voll enge Freunde von ihnen, die jetzt noch nicht warst. Und vielleicht hast du sie quasi wegen dem Urlaub von ihre Freunde weggerissen, wenn es nur eine Woche ist oder 2.
Ja.
Und das nehmen sie da übel.
Ja, weil, stimmt.
Oder? Weil sie quasi aus ihren Kreis sie rausgerissen hast. Ja, jetzt müssen sie mit auf Urlaub fahren, obwohl es ja eine gute Intention ist als Family. Aber die sehen das halt dann so, vermutlich.
Und wie selbstverständlich man es als Kind annimmt, oder? Dass man da jetzt in Urlaub fährt und es ist ja alles mit riesigem Aufwand verbunden. Voll viel Geld und so. Und dann ist da halt einfach so ein Teenie dabei, der einfach gar keinen Bock auf das hat und das alles scheiße findet.
Aber eben, es ist halt nur so, du kannst sie noch nicht allein lassen daheim natürlich, außer bei sie, Oma, Opa, keine Ahnung. Aber das ist halt quasi eben die Phase, du musst sie eigentlich nur mitnehmen, aber sie haben keinen Bock.
Ja, voll.
Oder?
Stimmt. stelle ich mir auch.
Oder vielleicht haben schon einen Freund, eine Freundin, so ein bisschen so die ersten Liebesbeziehungen. Mhm. Also Freunde und Liebesbeziehungen, glaube ich, konkurrieren dann mit den Eltern.
Ja.
So ein bisschen. Ja, das
klingt auch noch lustig.
Ja, und dann so ganz traurig, der letzte Sommer, also wenn sie halt volljährig werden.
Bevor sie ins Erwachsenenleben starten. Ja, also ich fand es cool, mir das bewusst zu machen, dass einfach diese Begrenztheit dieser Zeit, die man da einfach zur Verfügung hat, weil es vergeht wirklich wahnsinnig schnell.
Ja.
Und dass man sich dann schon, eben man verschiebt voll gern so Sachen eben auf später und denkt sich, ja, das machen wir nächstes Jahr. Oder wir haben auch immer gesagt, wir wollen, bevor sie in der Schule sind, wollen wir irgendwie nochmal eine fette Reise machen oder nochmal länger ins Ausland und so. Das ist einfach nächstes Jahr. Also nächsten Herbst gehen die einfach fix in die Schule. Und ich denke mir so, ist nicht mehr so viel Zeit, sowas zu machen. Wann machen wir denn das? Und dieses, das halt aus, ja, wir wollen das irgendwann machen, dass daraus halt dann nie wird. Und das löst es irgendwie bei mir so aus, dann einfach zu sagen, wie sie eben sagt, ach komm, dann, wenn man sich's irgendwie ermöglichen kann, dann macht man das jetzt halt einfach und dann nimmt man das Geld in die Hand und ermöglicht sich diese Reise oder dieses besondere Erlebnis. Und ich glaube, das ist schon so, für mich war es voll der wichtige Reminder, dass sie ja dann eben, sobald sie dann in der Pubertät seien und vielleicht 14, 15, 16, dass die einfach gar keinen Bock mehr haben mit uns als Eltern dann. Weil bei mir ist es auch oft so, dass ich mir denke, und jetzt müssen wir noch irgendwie mehr aufbauen und noch mehr Geld verdienen und so. Und dass man dann aber irgendwann das vielleicht wirklich so ihre Kindheit versäumt hat. Das ist schon so ein Gedanke, der mich oft umtreibt, dieses.
Ja, schon. Aber ich glaube allgemein, das sind schöne Kategorien, was sie gesagt hat, da ist auch voll viel dran, aber ich glaube nicht, dass wir jetzt viel verpassen, weil, und also wie du und mir die Beziehung zu unseren Eltern, man macht ja da auch noch Sachen miteinander, vor allem wenn man dann selber Kinder hat, es kommen ja auch wieder so Phasen, es ist ja jetzt auch nicht komplett vorbei, wenn die 18 sind.
Natürlich nicht.
Also wir hoffen natürlich, dass wir eine gute Beziehung zu ihnen haben, wenn sie dann auch junge Erwachsene sind.
Ja.
Aber es ist dann nicht quasi von einem Tag auf den anderen, dass du sie nie wieder siehst.
Nein,
das
aber ist
dramatisch dargestellt auch.
Schon, aber es ist natürlich dann was anderes. Du bist dann in andere Rollen, was ja dann auch wieder okay ist. Es geht ja immer irgendwie weiter, oder? Es ist ja okay, das Babyalter irgendwie loszulassen. Und jetzt hat man ein Alter, wo sie schon viel unabhängiger sind. Aber dann natürlich kommt irgendwann das Alter, wo sich ihr Leben nicht nur mehr noch um die Eltern dreht. Jetzt ist schon noch so ein Alter, wo wir ihre Welt sein.
Ja, klar.
Und das ist natürlich auch so anstrengend, es manchmal auch ist, aber gleichzeitig ja wunderschön, dass man zwar so Wesen hat, die haben alles glauben und die haben alles mit machen wollen und bei einem sein wollen. Und das wird sich verändern. Und das ist, glaube ich, dann schon als Eltern auch wieder so ein schmerzhaftes Loslassen dann wieder.
Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, man muss es oder soll es genießen, aber was nicht stimmt, es ist nur mit teure Urlaube möglich, sondern das kann man komplett ohne Urlaube machen. Ich meine, das ist jetzt da so ein Beispiel mit die Sommer, aber man kann das über das ganze Jahr mit schönen Ausflügen Sachen machen, die einfach auch vielleicht nicht voll teuer sind, als wie ein internationaler Flug vor einer fünfköpfigen Familie, was sich nicht jeder leisten kann.
Well.
Ja. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach die Zeit miteinander. Deshalb nur mal zu dem Thema vorher, finde ich immer nur cooler, dass wir zusammen in ein Konzert gehen, also wenn du mir Flipflops schenkst. Es ist nett, vielleicht brauche ich die gerade, aber ich finde trotzdem cooler, dass wir einen Abend verbringen, dass wir uns einen Babysitter suchen und wir zwar zu zweit, da ist jetzt der Text so nett da war und so viel, ich werde nur mal drüber nachdenken, ist mir trotzdem das andere wichtiger.
Du kannst ja die Nachricht nur mal in Ruhe durchlesen, was sie eigentlich damit sagen wollte, weil es geht ja da nicht ums Geschenk, über das hat sie gar nicht geschrieben.
Aufwand, die Energie in die Planung zu setzen.
Ich fand eben nur, dass man sich nicht mehr so viel Mühe macht. Das ist dann halt, ich finde, ich bin prinzipiell voll bei dir, dass diese Erlebnisse viel prägender sind als wie irgendwas Materialistisches. Mhm. Aber manchmal macht es vielleicht auch der Mix. Weil was man sich halt dann immer schenkt oder wo man, ich meine, es klingt auch alles wahnsinnig privilegiert, wenn ich mir das selber zuhöre, aber nichtsdestotrotz ist es so, was macht dem Gegenüber nur Freude und manchmal einfach wieder drüber nachzudenken. Und da hast du mich auch voll ertappt. Ich habe dann irgendwie, Konzert, dann habe ich halt Konzerte gegoogelt und dann war so, die Band, stimmt, von der hast du erzählt. Und ich habe mir nicht viel Gedanken dabei gemacht, weil eben, wie gesagt, weil ich einfach auch schon sehr wütend war. Und da fühle ich mich total outgecallt und hast du ja auch dann am Ende des Tages recht gehabt damit. Aber ja, ich glaube, generell dieses, und es führt jetzt wieder zurück zu diesem Buch, The Power of Now, dass man im Moment wirklich versucht, es zu genießen und das Schönste rausholt. Das ist doch jetzt klischeehaftes, sehr plauschiges Schlusswort.
Ich habe nur eine Frage.
Bitte.
Können Kängurus auch gehen oder nur hüpfen?
Die können nur hüpfen. Oder?
Ich habe extra nachgeschaut, ja, sie. Hauptsächlich hüpfen sie. Und wenn sie sich beim Grasen langsam fortbewegen, dann mit dem Schwanz, weil der ist voll stärker, dass sie sich so nach vorne schieben.
Echt?
Ja.
Wie kommst du jetzt auf das?
Einfach so. Ich wollte nur eine Frage aus dem Kontext stellen.
Zur Auflockerung der allgemeinen Stimmung.
Genau.
Okay. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ihr Danke könnt fürs
uns
Zuhören.
Wie immer eure Bezugnamen senden, gerne auf Instagram @liebreizen.extreme oder per E-Mail und bewertet gerne den Podcast und schickt ihn weiter an alle, die also ähnliche Diskussionen über Anlässe und Geburtstage führen oder Anit. Schöne Woche.
Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao.